Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Cobains Erben. Schön, dass wir wieder da sind. Wir waren ja 2 Wochen lang weg und es ist schwer, sich ohne uns durchs Leben zu
finden. Weiß nicht genau, wie man,
ist auch so.
Ja, man weiß nicht genau, wie man zurechtkommen soll, ne? Ich überlege gerade, ob ich nochmal auf die vielen kritischen Kommentare zu meiner Person Bezug nehmen soll, aber ich lasse es, glaube ich, sein.
Ja, die Folge liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück.
Ich weiß.
Seitdem haben wir schon wieder über Fight Club geredet und so.
Richtig.
Der ein oder andere hat deinen Alkoholkonsum kritisiert
und
bei der Folge.
Dabei warst du viel mehr blau als ich.
Das stimmt. Ich war definitiv betrunken.
Finde ich auch.
Ja, aber ich fand, um ehrlich zu sein, ich habe diese kritischen Stimmen auch gar nicht so verstanden. Ich konnte die Kritik nicht so richtig nachvollziehen, um ehrlich zu sein.
Ich auch nicht.
Obwohl es stimmt, dass mein Buch Huchting heißt und nicht Huchtingen.
Ja, Entschuldigung. Also ist mir nicht mal aufgefallen. Erst als ich die Kritik der Hardcore-Fans in den Kommentaren las. Ich hätte es sonst überhaupt nicht gemerkt. Da merkst du mal, was ich für ein Banause bin. Ich kann nicht mal den Titel des Buches eines meiner besten Freunde.
Ja, pass mal auf, aber unserem Gast wäre das nicht passiert. Uwe Birnstein ist bei uns.
Richtig.
Erstens, Uwe kommt aus Bremen und kennt den Ortsteil, den Stadtteil Huchting.
Ja, so manchmal,
zweitens,
ne? Manchmal verschlägt es einen dahin, nicht so oft.
Nicht so oft. In welchem Stadtteil bist du überhaupt geboren, Uwe?
Im Steintorviertel natürlich. Im Szeneviertel, wo die ganzen Diskos waren und das Gymnasium, wo man am wenigsten lernen musste. Gymnasium an der Hamburger Straße, sowas.
Also nur, wo die coolen Leute wohnen.
Klar.
Da kommst du her. Ja, ja.
Nicht so wie der Goofy.
Nicht so wie ich aus Huchting, Alter. Und dann, Uwe, du hättest das mit dem Buch, hättest du auch besser hingekriegt, weil du hast ja immerhin auch schon mal ein kleines Radio-Feature über mich und das Buch Huchting gemacht.
Ja, genau.
Da haben wir uns kennengelernt.
Genau, habe ich gerne gelesen und natürlich hatte ich da viele Bezüge auch, wie du den Stadtteil schilderst, die kleinen Häuschen und was so hinter den Fassaden alles brodeln mag, fand ich super.
Ja, ja. Und du hast da wirklich einen schönen Beitrag gemacht. Ich habe mir den gerne immer und immer wieder angehört.
Oh.
Nein, so schön war es nicht.
Das waren deine 15 Minuten
über dich reden.
Goofy, ja? Das waren deine 15 Minuten Ruhm.
Genau, richtig. Meine 15 Minuten Ruhm. Ja. So lang war das Feature gar nicht.
Gut, dann halt in unseren Kategorien halt 3 Minuten Ruhm.
4:30 und immerhin im Radio Bremen Sonntagmorgen-Magazin. Also das haben bestimmt schon 200.000 gehört.
Okay.
Ja.
Und warum haben die das Buch nicht gekauft?
Das kommt erst auf der nächsten Jahresabrechnung, dann wird man das.
Ach so.
Richtig. So, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Uwe, schön, dass du da bist. Wir begrüßen dich ganz herzlich bei Cobains Erben.
Hallo aus München, zugeschaltet.
Jawohl.
Genau, du bist ein Bremer, der in München lebt. Was muss man über dich wissen, Uwe? Du bist schon ganz schön lange sozusagen unterwegs als Journalist, als Autor.
Ja.
Kannst du was ein bisschen über dich erzählen?
Über mich erzählen. Also aus Bremen.
Du musst nicht jeden deiner Buchtitel aufführen, das wäre zu lang. Aber
das wäre zu lang, weil das hat sich angesammelt, weil ich schreibe so gerne, für mein Leben gerne. Mache aber auch für mein Leben gerne Musik, schon in Bremen, immer an diversen Lagerfeuern an der Weser und wo man das so machen kann, Gitarre gespielt und schon damals immer Leonard Cohen und Bob Dylan. Und dieser Leonard Cohen, der hat mich mein Leben nicht losgelassen, deswegen habe ich jetzt inzwischen ein Büchlein über ihn geschrieben und zwischendurch habe ich Theologie studiert, weil mich etwas anderes auch nicht losgelassen hat, nämlich was das alles mit dem Glauben und Gott und der Bibel und Jesus und so weiter auf sich haben könnte und bin dann aber nicht wie die meisten anderen, die Theologie studiert haben, ins Pfarramt gegangen, sondern dachte mir, ich will einen normalen Beruf, bin Journalist geworden, Publizist, habe in allen möglichen Medien gearbeitet und versucht da diese ganzen hochgeistigen Themen irgendwie zu erden und runterzubringen und gucken, was Glaube eigentlich mit dem Leben zu tun hat.
Sehr spannend.
Das ist ja der Beruf des Journalisten, oder? Dass man auch so ein bisschen abstrakte Sachen oder nicht so leicht greifbare Sachen irgendwie greifbarer, konkreter macht, so?
Das wäre der Idealfall, genau das versuche ich. Und das ist aber beim Glaubensthema besonders fickelinsch, sagen wir in Bremen. Kennst du das Wort fickelinsch?
Nee, das nee? Kenne ich nicht. Nee.
Also besonders delikat oder ist eine Fummelei, weil beim Glauben so viel mehr mitschwebt als bei anderen wissenschaftlichen Themen, wenn man da was über Evolution oder über Astronomie oder Wirtschaft macht, dann hat man dann ein Objekt des Verstehens und bei Theologie, da schwebt so viel Missionarisches mit und so viel Mehrdeutigkeiten. Also da bewege ich mich auch immer wieder zwischen den frommen Journalisten, die auch gerne mal einen Artikel zur Verkündigung dann versuchen umzumünzen, und zwischen den ganz Hardcore-Journalisten, die über Kirche gnadenlos schreiben, da stehe ich immer so ein bisschen zwischen.
Na, du hast ja immerhin einen Spiegel-Bestseller über Margot Kessmann geschrieben. Das ist ja schon auch ganz cool irgendwie, ne? Also du, ja. Also deinen Namen könnte man kennen, will ich damit sagen. Und jetzt hast du aber noch nicht verraten, wie du von Bremen nach München kommst.
Da waren so viele Stationen zwischen. Also in Hamburg habe ich studiert, dann bin ich runter ins Weserbergland, war schon mal in München. Dann habe ich in Österreich in einem Tal gelebt, wo nichts los war. Da habe ich 6 Bücher geschrieben, 2 Jahre lang. Bin dann nach Berlin, Hannover, München. Also mein Leben ist eine bunte Reise in vielerlei Hinsicht.
Wow. Naja, und wir wollen heute mit dir, naja, zum einen über die Kunst des Schreibens reden. Ne? Wir reden ja gerne über Kunst, also du bist hier als Autor, und wollen aber natürlich auch über das reden, was du, worum es in deinem aktuellen Buch, nämlich über Leonard Cohen, geht. Also irgendwie, ich hoffe, wir kriegen beides abgedeckt. Ne? Ich bin ja ein echter Leonard Cohen-Fan. Ah. Von daher musste bei mir nur auf ein paar Knöpfe drücken. Und ich fand dein Buch auch echt richtig schön, weil das so, du nimmst einen in die Gedankenwelt von Leonard Cohen mit rein. Ne? Mhm. Es ist nicht eine Biografie, also nicht in erster Linie, sondern die biografischen Details kommen so als drumherum mit dazu. Mhm. Aber es ist keine Biografie, sondern es ist eigentlich ein Blick in das, worum geht es diesem Künstler. Das fand ich total schön, weil es ist, du bringst das auch wirklich sehr gut zugespitzt auf den Punkt. Also es ist ja kein 800-Seiten-Wälzer. Ich nehme mal an, man könnte über Leonard Cohen locker 800 Seiten schreiben, kein Problem. Ja. Sondern du hast ein kurzes, präzises Buch gemacht, wo du sozusagen dich wirklich mit der Innenwelt von Leonard Cohen beschäftigst. Und das finde ich, also nur mal so an dieser Stelle als Kompliment, das ist dir total gut gelungen.
Danke, freut mich.
Ja, das stimmt. Warum ist dir Leonard Cohen überhaupt so wichtig geworden? Also,
der hat mich... Also ich war 16 und sie 31. Nein, ich war 16 und war in Braunlage in der Jugendherberge, weiß ich noch, und hatte da meine Gitarre.
In Braunlage auch noch.
Braunlage, kennt ihr das?
Ja, im Harz, sehr klar.
Ja, Profi seid ihr auch mit der Klasse dahin zum Skifahren, Braunlage?
Wir sind mit der Klasse mal ins nach St. Andreasberg, glaube ich.
Ja, in der Nähe.
Torfhaus da irgendwie, da in der Nähe.
Ja, genau. Ja, die Huchtinger wurden dahin abgeschoben und wir konnten nach Braunlage.
Und ich habe in Clausthal-Zellerfeld Zivildienst gemacht.
Ach, gucke,
das stieß in die Frage. Ist Braunlage, mein Name ist schon so geil. Welcher Ort nennt sich Braunlage? Wahnsinn.
Ja, nee, das wollen wir gar nicht wissen.
Also, jedenfalls habe ich bis dahin eher so, war ich auch in der Schlager-Hitparaden-Fraktion. Und deswegen fand ich übrigens als kleinen Exkurs den Titel Hossa Talk so gut. An wen hat er mich erinnert?
Rex Gildo.
Natürlich.
Genau. Ja. Und da in Braunlage in der Jugendherberge abends. Nicht am Feuer, aber im Saal da hat ein mir fremder junger Mann Suzanne gespielt von Leonard Cohen, das ich nicht kannte. Und ich war so geflasht und der hat mir das beigebracht. Und dann habe ich nur noch Cohen gehört, gespielt, gesungen als Jugendlicher. Wenn ich wenn es mir nicht so gut ging, dann kamen die Debris-Songs von Herrn Cohen aufs Notentablett. Und seitdem hat er mich nicht losgelassen. Also immer wieder. Ich hatte immer wieder Cohen-Phasen. Ich komme auch wie Jay wahrscheinlich, so eher aus der Soft-Diffraktion. Cat Stevens und
Ich komme doch nicht aus der Soft-Diffraktion.
Na, wenn du auf Leonard Cohen stehst.
Naja, ich mag auch Punk und sowas. Also jetzt mal bitte.
Okay. Ne?
Aber Leonard Cohen mag ich vor allen Dingen wegen seiner Texte, ehrlich gesagt. Also die Songs sind schon auch gut, aber die Texte schmeißen mich jedes Mal regelmäßig um.
Ja.
Also wirklich Wahnsinn.
Genau. Genau. So bin ich zu Korn gekommen und ich habe damals so kleine Büchlein geschrieben, wo ich meine ganzen Songtexte reingeschrieben habe. Mit 15, 16 fing das an. Die habe ich neulich wieder vorgekramt und vorne drin ein Foto von Leonard Cohen aus der Bravo oder Pop Rocky ausgeschnitten. Also der hat mich tief getroffen.
Ja. Also das, man kann ihn wirklich als eine prägende Gestalt in deinem Leben
bezeichnen.
So. Ja. Aber sag mal jetzt, ich muss noch mal kurz nachfragen, weil du ja gesagt hast, okay, wenn du so Depri warst, hast du dann eben diese melancholischen Leonard Cohen Songs gespielt. Ich meine, es gab irgendwann mal eine Rezension von seinem Album Love and Songs About Love and Hate oder wie heißt es genau? Ja, so irgendwie.
Ja, genau.
Und der Rezensator, wie heißt das?
Kofi? Rezensent.
Der Rezensent schrieb, ja, es wären schon schöne Songs, aber vielleicht hätte Herr Cohen gleich die Rasierklingen mit dazulegen sollen.
Genau.
Weil das eben doch ein sehr depressives Album sei. Von daher, ich habe gerade gedacht, als du sagtest, okay, wenn du Depri warst, da muss ich dran denken. Also.
Also so gefährdet war ich nicht. Ich glaube, Suzanne, wenn wir schon bei solchen Themen sind, Suzanne hat mich auch deswegen dann, als ich den Text verstand, so angetouched, weil das ist ein Lied über eine Frau, mit der er gerne hätte, aber die wollte nicht so. Die hat ihn nicht so rangelassen und dann ist er ins Spirituelle irgendwie ausgewichen. Und das ging mir leider damals auch öfters so. Und ich glaube, das hat ihn mir sehr zum Bruder im Geiste gemacht.
Und witzig ist ja eigentlich auch, dass, es klingt ein bisschen so ähnlich wie die Geschichte, wie Leonard Cohen Gitarre gelernt hat. Also er hat ja diesen Gitarristen im Park getroffen hat gesagt, hey, kannst du mir das beibringen? Ne? Und das hat er dann ja auch gemacht, nur hat er sich leider wenig später danach umgebracht, also der Gitarrenlehrer.
Ja.
Das hat dein Gitarrenlehrer hoffentlich nicht getan.
Ich aber weiß das nicht.
Das klingt ja fast so ähnlich, wie du spielen gelernt hast quasi.
Ja, genau. Und das sind ja nur eigentlich 4 Akkorde. Ich habe ja auch die Gitarre stehen, ich kann die mal spielen. Also der hat ihm echt die Flamenco-Akkorde beigebracht, also ganz klassisch. A-Moll, G, F, E. Und daraus, also Leonard hat dann noch ein paar Mod.
The layman sat by the road and he cried.
Ja, das sind 1000 Songs. Genau. Und Cohen hat so ein paar Moll-Akkorde dann noch zugepackt und eigentlich kann man 70% seiner Songs mit diesen Griffen bestreiten.
Ja. Ah, das ist ja der Hammer. Ja.
Sag mal, Uwe, du wolltest gerne sozusagen deinem Jugendidol, jemand, der dich sehr berührt hat, der Songs geschrieben hat, die dich sehr berührt haben, dem wolltest du mit deinem Buch ein Denkmal setzen. Ich meine, wie kamst du drauf, jetzt genau dieses Buch zu schreiben? Und zwar auch genau eben keine Biografie, sondern mit dem Approach.
Naja, ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben lang Sachen gemacht zu 95%, die mir Spaß machen und die für mich eine persönliche Herausforderung waren. So habe ich mir meine Themen seit Lebens gesucht und dieser Cohen, den musste ich einfach mal packen. Ich musste mal zu Wort bringen, was ich an dem mag, was ich an dem seltsam finde, warum der mich so im Herzen berührt hat. Und dann bin ich drauf gekommen, natürlich ist das seine spirituelle Suche, verbunden mit dieser Musik natürlich, die eingängig ist und auch Leuten ins Herz gezielt trifft, die nichts mit Religion am Hut haben. Das musste ich einfach mal aufschreiben. So ist das Buch entstanden und mir war klar, dass das jetzt kein großes Publikum finden wird und deswegen habe ich es auch gleich in einem kleineren Verlag veröffentlicht, der so von Mahatma Gandhi, Martin Buber, aber auch christliche Autoren hat. Da passt der Cohen mit seinem religionsverbindenden Denken und Glauben eigentlich genau hin.
Der Verlag Neue Stadt.
Genau.
Der Verlag Neue Stadt. Nur kann ich vorher noch nicht, sorry.
Ja. Vielleicht könnte man mal den Titel nennen. Haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja.
Das Buch heißt, hast du recht. Das Stimmt. Buch heißt Halleluja, Leonard Cohen. Genau.
Genau.
Ich habe, als wenn ich ganz ehrlich sein soll, als ich den Titel zum ersten Mal las, dachte ich, ach du Scheiße, das ist bestimmt so ein super frommes Sülz-Buch. Irgendwie ne, so, Halleluja, Leonard Cohen.
Schön, nee, dass ich dich da enttäuschen konnte.
Ja, wirklich schön, dass du mich enttäuschen konntest. Es ist kein frommes Sülz-Buch, sondern eine wirklich schöne Auseinandersetzung eben mit dem Leben und den Gedanken von Leonard Cohen.
Es zitiert natürlich seinen bekanntesten Song. Der ja, Halleluja natürlich. Ist ja immer noch sein bekanntester, ne?
Ja, oder? Natürlich. Ich meine, den kennt nun wirklich jeder. Über den würde ich auch nachher gerne noch ein bisschen reden.
Ja.
Aber ich würde gerne erst noch ein bisschen bei deinem Buch bleiben. Erzähl uns doch mal, wie du das aufgebaut hast, wie du da dran gegangen bist. Ne? Wir wollen hier ja ein bisschen über Kunst nachdenken und auch wenn das eher ein journalistisches Buch ist, hat das ja was damit zu tun, sozusagen. Wie schreibt man? Wie denkt man sich in sowas rein? Du bist sehr präzise und sehr, also du bist eben nicht schwafelig, gar nicht, sondern es ist ein präzises Buch auf den Punkt. So. Also nimm uns mal ein bisschen in die Entstehungsgeschichte rein. Wie arbeitest du mit Texten und so? Also wie näherst du dich dem?
Also das ist schon sowas wie eine Schwangerschaft. Also ich gehe schwanger mit diesem Thema und entscheide irgendwann, jetzt möchte ich mal ein Buch darüber schreiben und dann fange ich mit einer riesigen Materialsammlung an und lese natürlich, was es alles so gibt. Von Cohen, das ist ja, die meisten wissen das einige nicht, er war ja nicht nur Songwriter, Liedermacher, sondern hat ja Romane geschrieben, ist ja in erster Linie, so hat er sich auch betrachtet, ein Dichter. Und weil er Geld brauchte, sagte er, habe ich dann auch Lieder gemacht und bin in dem Genre geblieben. Er hat unzählige Gedichtbücher geschrieben, wunderschön, und durch die habe ich mich durchgekämpft. Was heißt gekämpft? Habe ich genossen, diese Bücher. Die Romane habe ich nicht genossen, die sind schon so abgedreht, in diversen Drogenrauschen geschrieben. Also das ist schon Hardcore. Das kann man.
Ich habe Beautiful Losers ja, angefangen.
Genau.
Und das ist schon eine Tour de Force irgendwie. Ja? Das ist schon krasses Zeug.
Krasse Nummer. Also da habe ich, genau, das habe ich mal quer gelesen und dachte mir, okay, muss man auch nicht unbedingt verstehen alles, aber um zu sehen, wie er da auf diesem sonnigen Hydra saß und tagsüber in der Sonne dieses Buch da runtergetippt hat, wie ein Besessener, hinterher ist er dann auch ins Krankenhaus eingeliefert worden, das muss man einfach mal wissen, dass das zu seinem Leben dazugehört. Das habe ich alles gesammelt und irgendwie ist dann im Kopf diese spirituelle Spur, die er gelegt hat, hinterlassen hat, so entstanden. Und ja, dann habe ich mich durch diverse Lebensstationen, bin ich mit ihm gegangen. Meine, ja, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist, aber ich gehe immer mit den Leuten so. Ich versetze mich da so rein, dass ich irgendwie dann denke, ich könnte genauso fühlen wie die für diese Zeit, wo ich da dran schreibe. Und das ist schon ein bisschen gefährlich. Das ist mir bei ihm besonders stark so gegangen. Ich habe vorher Bücher über Luther, Melanchthon und was weiß ich geschrieben und über Margot Kiesmann. Aber ich gehe immer sehr in diese Leute rein. Wahrscheinlich verliere ich da auch ein bisschen Distanz. Und dann kommt irgendwann so eine Idee, wie das aufgebaut werden kann. Das empfahl sich bei diesem Thema natürlich, das grob chronologisch aufzubauen und seine spirituellen Stationen vom jüdischen Elternhaus über das irisch-katholische Kindermädchen bis hin zu seinen Jahren in einem Zen-Kloster bei Los Angeles und dann wieder der Rückschritt eher in so eine absolut weite interreligiöse Sicht, die aber immer noch im jüdischen Glauben geerdet ist. Das ist so der Spannungsbogen. Der hat mich überzeugt und deswegen habe ich den so aufgeschrieben.
Aber deine Nähe zu ihm finde ich wirklich ein Qualitätsmerkmal des Buches. Mhm. Das habe ich nicht als negativ empfunden, sondern
ja.
Ich habe das genauso gelesen wie Jay. Du bist sehr präzise, du bist sprachlich wirklich so auf den Punkt, aber man hört eben auch den Hörfunkjournalisten. Also du schaffst es eben, kurze, prägnante Sätze die zu schreiben, die alles beinhalten, was sie beinhalten müssen. Und was ich cool fand an dem Aufbau war eben, du gehst grob chronologisch vor, aber du machst dann eben auch nochmal Schritte zurück, weil du dann ein neues Thema bearbeitest und dann gehst du nochmal zurück in die 70er Jahre, obwohl das letzte Kapitel in den 90ern oder so aufgehört hat, aber da holst du dann nochmal das Material von früher zum Vorschein. Und deshalb, ich habe das nicht so empfunden, und das fand ich positiv, nicht wie so ein Abriss so, Leonard Cohen wurde in Montreal geboren und er starb dann irgendwann in, ich weiß gar nicht wo, wieder in Montreal, sondern man wird wirklich durch die verschiedenen Themen von Leonard Cohen mitgenommen. Ja. Das fand ich super. Ja. Also es ist wirklich, sehr, sehr gut geschrieben, ja.
Was anderes ginge auch gar nicht. Also wir Theologen, die das studiert haben, wir sind ja immer gewohnt, dass irgendwelche anderen großen Theologen so ein geschlossenes Denk- und Glaubenssystem dann am Ende des Lebens hinterlassen, wo alles zueinander passt und die Dreieinigkeit, aber sowas mit den ethischen Sachen zusammenflufft, das ist aber keine Herangehensweise, die Menschen, auch selbst Theologen, irgendwie entspricht. Also und da kann man bei Cohen auch kein System irgendwie machen. Deswegen muss man da hin und her hopsen in der Biografie auch und nicht alles, was er jemals über das erste Buch Mose gesagt hat, zusammenfriemeln und dann sagen, aber das hat Leonard Cohen geglaubt, geht nicht. Ja. Also man kann alle Lieder eigentlich nur für sich anschauen und kann da eine Bewegung sehen.
So. Das ist ja vor allen Dingen auch ein Poet, ne? Es ist eben kein Systematiker, der sagt, ich erkläre euch jetzt mal die Welt, sondern seine Poesie ist seine Welterklärung. So, aber Poesie funktioniert eben nicht systematisch, sondern anders. Also das ist so. Nochmal die Frage, warum hast du dich dagegen entschieden, eine Biografie zu schreiben?
Das würde ich mir nie zutrauen. Also für eine richtige Biografie musst du Zeitgenossen befragen selbst. Also sonst kannst du nur abkupfern in anderen Biografien. Das ist ja auch unbefriedigend. Und hier, ich konnte mir ein paar Gedanken machen, weil es so ein Buch tatsächlich noch nicht gab über seine Spiritualität, konnte ich mir selber Gedanken machen, das mit meinen Sachen, wie ich das alles sehe, ein bisschen zusammenbinden und da so eine Verstehensmöglichkeit schaffen. Aber eine Biografie da. Da gibt es auch total gute, also das würde ich mir nicht anmaßen.
Und Thema Verstehensmöglichkeit, also du versuchst dich ja schon in der Interpretation von Cohen. Ich finde, du machst das sehr feinfühlig, also in der Regel merkt man, du willst jetzt nicht sagen, so und so ist es gemeint, sondern du bietest auch manchmal mehrere Möglichkeiten an, wie man bestimmte Aussagen verstehen kann. Und das ist bei Cohen ja gerade so. Also ich meine, der spielt ja mit doppeltem Boden, mit dreifachen und vierfachen Böden. Also das ist ja, das finde ich das Sensationelle. Man kann die Dinger aus verschiedenen Perspektiven angucken und hört was Unterschiedliches. Ne? Also das fand ich sehr schön, dass du Deutungsideen gibst und das ist bei Cohen ja eben manchmal auch nicht so leicht, ne? Weil er eben sehr lyrisch ist und poetisch, aber also ich hatte nicht das Gefühl, du erklärst mir jetzt, was mir Leonard Cohen sagen will und das fand ich sehr schön.
Ja, ich meine, das ist besonders deutlich beim Thema Jesus. Also die ganz Frommen werden beklagen, warum ist er nicht konvertiert wie Bob Dylan einige Jahre mal? Warum ist er denn bei seinem Judentum geblieben? Und der hat ja Jesus doch nicht erkannt. Und diese anmaßende Art, über den Glauben von Menschen zu urteilen, die würde ich mir nie, würde ich mir und meinen Leserinnen und Lesern nie antun. Aber ich finde das enorm interessant, wie sich dieser Jude Leonard Cohen mit dem Juden Jesus auseinandergesetzt hat. Und am Ende seines Lebens interessanterweise wirklich immer intensiver. Da denkt er, er sitzt mit Jesus, mit dem, der Wasser zu Wein gewandelt hat, am Tisch und er fragt, können wir nicht doch irgendwie einen Deal zwischen deiner Liebe und meiner Liebe abschließen? Irre. Mhm. Und er sagt ja auch in Interviews, dieser Jesus, der hat ihn nicht losgelassen. Und dieses bei seinem eigenen Glauben bleiben, aber trotzdem ein Jesus, der eigentlich einer anderen Religion inzwischen zugesprochen wird, sich doch mit dem so intensiv zu beschäftigen, finde ich klasse.
Ja. Es passiert ja doch öfter habe ich den Eindruck, ich bin jetzt nicht so ein versierter Coen-Fachmann, wie ihr beiden das seid, aber jetzt im Zuge unseres Gesprächs in der Vorbereitung habe ich mich eben nochmal mehr mit ihm beschäftigt, habe mir Lieder angehört, Texte durchgelesen und so, und ich habe gedacht, naja, viele Lieder lassen sich grundsätzlich immer auch als Liebeslied deuten. Liege ich da völlig falsch? Also ich denke zum Beispiel an das Lied Dance Me to the End of Love, ne?
Ja.
Was er geschrieben hat, als er davon gelesen hat, dass in dem KZ, ich weiß nicht in welchen oder in mehreren, kleine Orchester gespielt haben von KZ-Häftlingen, von Juden, die also übertönen mussten, wie die KZ-Häftlinge zu den Gaskammern getrieben wurden, um auch ihre Hilfeschreie, ihre Schmerzensschreie zu übertönen und so. Und daraufhin hat er dieses Lied geschrieben, Dance Me to the End of Love. Und wenn man diesen Hintergrund kennt, also spiel mir auf mit einer brennenden Violine, nimm mich auf wie die Taube den Olivenzweig, trag mich in die Unendlichkeit oder so. Wenn man das weiß, dann hört man das natürlich.
Ja.
Aber wenn man das nicht weiß und nur die Musik hört, hört man tatsächlich ein Liebeslied, was, finde ich, musikalisch noch nicht mal besonders originell ist. Und dann beschreibst du diese krude Situation in einer Talkshow in Australien, in einem Buch, wo der Moderator eigentlich jetzt einfach über einen fluffigen Liebessong reden möchte. Und aber Cohen lässt sich darüber überhaupt gar nicht ein. Und dann sagt der Moderator irgendwann, ja, erzählen Sie doch mal, Herr Cohen, wie ist denn das Lied überhaupt entstanden? Und er sagt, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir das wissen.
Genau.
Und dann sagt er es und die Stimmung ist im Arsch.
Ja.
Jetzt das Verrückte ist, ich habe nach das Lied auf YouTube gesucht und das erste Video, was ich gefunden habe, war ein Official Music Video zu Dance Me to the End of Love. Mhm. Und was zu sehen war, war ein Theatersaal, eine Bühne. Cohen steht da fast unbewegt und singt diesen Song. Und im Hintergrund sind lauter Bilder von Liebespaaren. Mhm. Die ganze Zeit Liebespaare. Es war also nicht das Originalvideo,
ja.
Das muss später nochmal gemacht worden sein. Liebespaare in der Jugend, Liebespaare im Alter, dann auch alte Menschen, die Bilder angeschaut haben von ihrem offensichtlich verstorbenen Geliebten und so. Die ganze Szene, das ganze Video hat von Liebe und von Tod geredet, aber so im Sinne von bis dass der Tod uns scheidet, so halt, ne? Nichts vom eigentlichen Hintergrund. Und ich hatte das schon von dir gelesen, die Geschichte dieses Songs, und ich war mittelmäßig entsetzt über dieses Video. Was ist denn das? Das ist ja Kitsch hoch 10, wenn man dann noch weiß, was da im Hintergrund eigentlich ist, ne?
Ja.
Ist das wirklich nur eine Stärke? Das ist eigentlich die Frage, auf die ich hinaus will. Ist das wirklich nur eine Stärke? Oder könnte das auch eine Schwäche sein, dass diese Lieder manchmal so schillernd sind, dass man denkt, naja, klar, jetzt singt er halt wieder, weil die Frau hat sich von ihm getrennt und ist ja auch traurig, ne? Und in Wirklichkeit werden da die großen Themen des Lebens bearbeitet. Wie empfindet ihr beiden das denn?
Also ich habe ja auch bei der Helene Fischer Weihnachtsshow gesehen, wie sie das in der Wiener Hofburg singt, mit Orchester im Hintergrund und so weiter. Also das ist alles nah dran oder schon die Kitschgrenze überschritten. Ich finde aber, wenn Lieder so vieldeutig sind, dann würde ich, wenn ich das komponiert hätte, damit nicht unzufrieden sein, dass die auch völlig verzerrt werden. Ich wäre froh, wenn ich mich reinversetze, dass diese Melodien so viele Menschen berühren. Egal, wie tiefsinnig diese Menschen sind oder nicht, ob die das wissen oder nicht. Die tanzen, man kann danach auch tanzen. Das ist ja eigentlich ein Tanzrhythmus und eine Tanzmelodie, ja. Dance Me to the End of Love. Und ich glaube auch, und wenn wir da noch beim Thema allgemeine Kunst und Musik sprechen, ich glaube auch, wenn man den Hintergrund nicht kennt, ahnt man irgendwo tief drin, dass da irgendwie ein anderer Hintergrund mitschwebt, wenn man das richtig hört. Ich glaube, da kann man nicht zu abgehen wie zu Partymusik oder so.
Ich würde dazu noch sagen, ich finde es tatsächlich, das war ja deine Frage, ich finde es tatsächlich eine Stärke, dass du bei ihm ganz oft diese Mehrdeutigkeit hast, diese verschiedenen Ebenen. Manchmal deuten sich ja manche Erklärungsmuster wirklich nur durch kurze Bilder oder kurze Zitate oder so an. Und ich finde also zum Beispiel bei Halleluja, über den, das ist für mich der großartigste Song, der je geschrieben wurde. Ist so. Also ich bekenne heute, dieses Lied, was jetzt natürlich auch schon runtergenudelt worden ist von Geht nicht mehr, ist meine absolute Nummer eins. Wenn man mich fragt, welcher Text drückt für dich am meisten aus, in Verbindung dann auch als Song, dann sage ich Halleluja. Und da ist es, also du hast in deinem Buch, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon da sind, aber also gerade da gibt es meines Erachtens mindestens drei sehr, sehr, sehr tiefe Deutungsmöglichkeiten oder Wege, die du mit diesem Song gehen kannst, um dem auf die Spur zu kommen, was der will. Und er spricht über drei Dinge, die sehr eng miteinander verbunden sind. Er spricht über die Unmöglichkeit, Gott zu lieben. Er spricht über die Unmöglichkeit, Kunst zu schaffen. Und er spricht über die Unmöglichkeit, mit einem Menschen also wirklich eins zu werden. So, also es geht um Zerbruch, die Schwierigkeit, Gott zu fassen zu kriegen, die Schwierigkeit, Kunst zu fassen zu kriegen und die Schwierigkeit, einem anderen Menschen gerecht zu werden. Aber das so ineinander verwoben, ne? Und du kannst es nur als Liebeslied hören. Du kannst es aber auch nur als eine Art theologische Sehnsuchtsausdruck hören oder eben als eine Reflexion über Kunst. Und das ist, also als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, ich muss auch bekennen, ich habe nicht die Version von Leonard Cohen zuerst gehört, sondern die von Jeff Buckley, die auch für mich nach wie vor, das ist meines Erachtens, also ich sage immer, Bob Dylan sagt über All Along the Watchtower, Jimi Hendrix hat den Song so interpretiert, wie er immer hätte gespielt werden müssen. So. Und also Bob Dylan selber sagt, die Version von Jimi Hendrix, die ist es. Und so würde ich sagen, Halleluja, in der Version von Jeff Buckley, das ist die Version für alle Ewigkeit. So. Was ja auch nur eine Coverversion von einer Coverversion ist, quasi, wenn man so will. Aber, und was ich sagen wollte, war, als ich den zum ersten Mal gehört hatte, hatte ich noch gar nicht so sehr auf den Text geachtet. Da hat mich der Song hat mich hineingezogen und ich merkte, okay, da tauchen biblische Bilder auf und mir war überhaupt nicht klar, was will der mir eigentlich sagen, aber dieses Halleluja zwischendrin immer wieder und dann habe ich mich mit dem Song befasst und den Text angeschaut und verglichen und dann gemerkt, es gibt verschiedene Versionen auch noch. Dann werde ich so nerdig und schreibe eine kleine Doktorarbeit für mich so. weil mich dieses Ding so fasziniert hat. Und dann erst irgendwann habe ich die Originalversion gehört, wo ich dachte, ja, die ist auch gut, ist auch schön, ist nochmal ganz anders, ne? Es ist spannend, so ganz anders. Ja, genau. Und dann habe ich alle möglichen Coverversionen gehört, weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss diesen Song ergreifen irgendwie, weil er mich so ergriffen hat. Und das lag, lange Rede, wie immer, kurzer Sinn, kurze Antwort auf das, was du gefragt hast, das lag gerade an dieser Mehrdeutigkeit, gerade an diesen doppelten Böden, die in diesem Song drinne stecken, weil ich da so viel drin entdecken konnte. Es war nicht einfach nur klar, okay, es ist ein Liebeslied, babam, sondern also das war ein nicht mehr endender Schatz, den ich bergen konnte. Also,
ja, aber welche Rolle spielt denn die Melodie dabei, dass es dich so ergriffen hat?
Gut, die Melodie spielt natürlich eine große Rolle, weil es ja sehr, weil die Melodie dich natürlich sehr, mich sehr berührt. Natürlich. Aber ich muss tatsächlich sagen, Leonard Cohen das stimmt nicht. Die Melodien sind schon sehr wichtig. Auch seine sonore Stimme ist total wichtig. Also die Art, wie er Dinge bringt, gerade jetzt auf seiner letzten Platte, also seine Stimme, diese gebrochene, immer tiefer werdende Stimme. Boah, so. Aber das Gesamte irgendwie. Also ich bin tatsächlich, hat mich die Melodie sehr berührt, aber das ist ja noch ein relativ oberflächlicher Ansatzpunkt. Mich hat dann dieser Text einfach so gepackt. Mhm. Aber ja, natürlich, die in Verbindung mit der Melodie, überhaupt keine Frage. Mhm. Also das, ja.
Mhm. Naja, ich finde, eine Melodie ist ja nicht nur Oberfläche. Natürlich ist Leonard Cohen vor allen Dingen Dichter. Also das finde ich auch. Die Texte berühren mich, die sind großartig. Ich persönlich finde sie, ehrlich gesagt, in einer profaneren Lesart manchmal gefallen sie mir noch besser, als wenn ich da jetzt eine spirituelle Deutung reinlese. Also Jay und ich haben uns vorhin, bevor wir uns mit dir kurz geschlossen haben, über Treaty unterhalten vom letzten Album, You Want It Darker. Und ich bin der Überzeugung, das ist ein Liebeslied. Und, und der Jay hat gesagt, nein, das ist die spiritueller geht's überhaupt gar nicht. Und, da können wir gleich gerne noch drüber reden. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, war, aber natürlich ist eine Melodie ja auch nicht nur Oberfläche. Das ist ja nicht nur sozusagen die Trägermasse sozusagen, ne, für das eigentliche Gehalt, für den eigentlichen Gehalt, sondern eine Melodie, die gut geschrieben ist, ist ja in sich so eine starke Verdichtung von Schönheit oder von dem, was da gesagt werden soll, so, dass es ja auch kein Wunder ist sozusagen, dass dich eine Melodie, bevor der Text wirklich überhaupt ankommt, dass die Melodie dich schon trifft und bei dir etwas auslöst. Das ist ja der erste Teil des Songs. Und um ehrlich zu sein, ich kenne jetzt Leonard Cohen nicht so gut, aber ich finde das, was ich an Texten gelesen habe, finde ich durchgehend fantastisch, großartig. Was ich von ihm an Musik gehört habe, finde ich jetzt, das schwankt qualitativ, finde ich. Also es ist jetzt nicht alles. Hoffentlich sage ich nichts Falsches, ja, ist ja, irgendeiner muss es ja tun. es schwankt, es ist manchmal so, dass man denkt, ja klar, so könnte man das machen, könnte man auch anders machen. Und manchmal, wie beim Halleluja zum Beispiel, da sagt man, so muss es einfach sein, das ist in sich so rund, so gut, so muss es sein. Halt, ne? Also
gerade in den 80ern ist es manchmal musikalisch tatsächlich flach, finde ich. So, aber gut, die 80er waren auch ein musikalisches, flaches Jahrzehnt. Also ich weiß, jetzt regen sich wieder ganz viele auf, wenn ich das sage, aber ich finde, die 80er waren musikalisch flach. Hm. Aber egal. Aber Goofy, nur ganz kurz. Warum wundert mich das nicht, dass dir die konkrete Deutung besser gefällt als die spirituelle? Das ist so typisch, ey.
Ja, das stimmt schon. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden irgendwie. Ist klar, dass du auf diesen spirituellen Kram abfährst. Ja. Und ja. Ich finde halt ehrlich, Treaty, ich habe gedacht, die Geschichte mit der Marianne hat mich echt berührt. Seine erste Frau, also die norwegische Frau, die er auf Hydra kennenlernt, auf der Insel, die da mit ihrem Mann und ihrem 7-jährigen Sohn auf der Insel ist, aber unglücklich ist in ihrer Ehe. Und dieser dunkle Leonard taucht auf in einer Türöffnung. Sie sieht ihn gar nicht richtig, aber er erkennt ihre Schönheit. Und weil keine Frau Leonard Cohen jemals widerstehen konnte, wir wissen es alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, verfällt auch diese unglückliche Marianne seinem Charme und seinem Zauber. Das ist übrigens schon mal ein Teil der Geschichte, der mich die ganze Zeit immer nur genervt hat. Also, ist ja geil. Und sie sind erstmal ein wunderglückliches Paar und es ist toll, mit ihm zusammenzuleben. Und dann aber irgendwann wird er unruhig, weil er ein unruhiger Geist ist und weiter möchte. Sie möchte aber gar nicht weiter. Sie fühlt sich so wohl, aber sie merkt, er wird unglücklich und er verlässt sie dann irgendwann. Eigentlich will er ja nur mal wieder nach Hause, nach Kanada, aber siehe da, auch dort sind die Frauen verrückt nach ihm und so kommt es zum Ende dieser Beziehung. Und wirklich schön ist diese Geschichte, wie er sie noch auf ihrem Sterbebett sozusagen mit einer kurzen Nachricht grüßt und ihr alles Gute wünscht und so weiter und bald darauf stirbt sie und nur wenige Wochen später stirbt dann auch er. Also die beiden gehen sozusagen fast gleichzeitig in die ewige Jacke und es ist eine ganz tolle Geschichte. Also die Geschichte, er und diese Marianne, bei all den anderen Frauengeschichten, die da passiert sind, ist schon echt was Episches, finde ich. Eine epische, traurige Liebesgeschichte. So, und ich habe dann Treaty gelesen, den Text, und mir das Lied angehört. Und ich habe gedacht, wenn er das jetzt seiner Marianne schreiben würde, dann würde ich sagen, dieser Song ist geil. Ne? Aber nein, Jay, du willst ja, dass du das dem lieben Gott textet. Von daher.
Also meine Güte.
Und du auch, Uwe.
Also ja. Meine Güte, das sind der strotzt von biblischen Bildern.
Ja.
Der strotzt.
Das ist ja kein Wunder bei Leonard Cohen. Das ist ja kein
ja,
Wunder.
Aber, der also Moment
mal. Ja ständig irgendwelche.
I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. Also, ich meine, klar kann man das auch auf eine Frau deuten. Aber also ich weiß nicht, ich und dann geht's um und dann geht's um den blutigen Hügel. Also ich meine es was?
Nein, der verdammte Hügel.
Ach so.
Der Scheißhügel, oder?
Also nee, Bloody
der,
Hill.
Dieser verdammte Hügel. Ja, The Bloody Hill. Ja, okay. Weil ist Bloody, ist das ein Fluch oder ist es wirklich der Blutshügel?
Also, das ist Golgatha. Ist ja überhaupt keine Frage.
Ja.
Also,
Uwe,
ihr geht zusammen.
Was hast du denn, Uwe? Uwe, du bist doch der Schiedsrichter hier. Du bist der Fachmann mit dem Buch. Was hast du denn dazu?
Ich finde das cool, dass ihr euch darüber streitet. Und ich erinnere daran, dass es seit dem Mittelalter Minnelieder gibt, die man so oder so verstehen kann. Die können als Liebeslieder zu Gott oder zu einer Liebsten verstanden werden. Das ist eine große Kunst. Und warum muss man da eigentlich drüber streiten? Weil auch in der Liebsten, wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen an eine Frau gerichtet ist, so ein Lied, auch in der auch, und das lehrt uns wiederum das Lied Halleluja, auch im Zusammensein mit dieser Frau kann mir ja ein Halleluja auf die Lippen kommen. Also auch da drin ist ja was Spirituelles im sexuellen Akt, würde Leonard Cohen sicherlich so sehen. Von daher ist das super, wenn da beide Möglichkeiten offen sind. Cool.
Also du findest auch beide zulässig. Der Song verliert nichts, sagst du, wenn beide Deutungsebenen
der verliert
Bestand
nichts.
Haben.
Muss solche Deutungen auch wie von Goofy aushalten. Und Jay und ich wissen natürlich, wie er wirklich gemeint ist.
Na gut, aber es ist so, ich meine, der Song kommt nach dem Titel You Want It Darker.
Ja,
ja,
genau.
Ja. Ich meine, okay. und bei dem, da müssen wir jetzt echt nicht diskutieren, sozusagen. Der,
das stimmt.
Da geht es um... Ja. Da geht es um Gott und um das Leben und darum, also letzten Endes ist das eine einzige Klage, die dann zwar in auch eine Hingabe beinhaltet, so. Mhm. Und direkt danach kommt Treaty. So, und also du bist in deinem Inneren noch mit diesem You Want It Darker, ja, und dieses Hieni, Hieni, hier bin ich, Herr. Und dann kommt dieses Treaty und auch die. Auch die musikalische Umsetzung ist ja Gospelsong-haft. Ne?
Ja.
Das ist von der Melodieführung, also das ist zumindest eindeutig angelegt wie im Kirchenlied.
Mhm.
Und dann, also für mich drückt er hier sozusagen unnachahmlich aus, warum er am Ende seines Lebens zu Gott sagen muss, sorry, es hat nicht funktioniert mit uns. Also ich habe dich nicht begriffen oder nicht halten können. Also eigentlich müsste ich kündigen. Aber ich bin Jude, also kündige ich nicht. Aber es gibt eben keine Abmachung. Es gibt keine Treaty. I wish, ja. So, also.
Okay, aber der Chorus, die zwei letzten Zeilen des Chorus sind immer I'm so sorry for that ghost I made you be.
Yeah.
Only one of us was real and that was
me.
Ne?
Genau.
Kann man religiös deuten, aber ich finde es viel schlüssiger zu sagen, da ist eine Frau, die hat keine eigenen Ambitionen. Denk mal an die Marianne, du hast das Buch ja auch gelesen.
Ja.
Die Marianne hat keine eigenen Ambitionen, die will nicht Künstlerin, die ist keine Künstlerin, die ist einfach nur Künstlergattin sozusagen, ne? So wie die Zahnarztfrau oder die Pastorenfrau oder die, weißt du, die Hausmeisterfrau. Die hat keine, und dieser Mann ist die ganze Zeit auf diesem Selbstverwirklichungstrip, ja? Der schreibt wie ein Bekloppter, nimmt da Drogen, damit das durchhalten kann und so weiter und so fort. Und die ganze Zeit, und es wird nicht besser. Und dann muss er weggehen, weil er muss ja irgendwie im Leben ankommen. Und diese Frau ist eigentlich nur dafür da, um sozusagen ihn zu begleiten. Und da finde ich diese, I'm sorry for the ghost I made you be. Ne? Das finde ich dann total schlüssig eigentlich. Das kann man natürlich auch an Gott dichten.
Ja, ich höre das als, ich bin sorry. Also es tut mir leid, dass ich dich als Geist, also als ein Gespenst quasi, zu einem Gespenst gemacht habe.
Okay.
Nur einer von uns war real und das bin ich. Und aus dem Grund lese ich das als eine Kapitulation, als ein okay, sorry, ich wollte glauben, aber ich muss mir in diesem Augenblick eingestehen, der Einzige, der real war, war ich.
Okay.
So höre ich. Nicht glauben, sondern nicht an Jesus glauben, ne? Darum geht es ja, den der Wasser in Wein verwandelt hat.
Von mir aus auch das, ja. Man könnte es auch christologisch deuten, sozusagen, dass ich Jesus nicht als, ja genau, also genau ist die Frage,
also,
ist
damit Gott gemeint? Du willst den Song so lesen, Uwe, ne? Das ist ein Song, der Christus im Blick hat.
Nicht Christus, dann wäre er ein Christ, sondern Jesus, okay. Jesus. Ich glaube, bei Leonard Cohen mir fällt kein Song ein, wo keine spirituelle Spur drin ist. Das war einfach ein durch und durch spiritueller Mensch. Und das spürt man in jedem seiner Texte. Und ja, andererseits könnte ich auch fragen, was ist denn eigentlich an einer Liebe zwischen Mann und Frau oder wem auch immer nicht spirituell? Also ich würde da gar keinen Unterschied machen. Ich finde das
eindeutig. So schilderst du ja auch Cohen.
Ja. Ich finde das eindeutig, wenn der Worte wie verteufelt und gekreuzigt, ich habe hier die deutsche Übersetzung gerade, geheiligt und gepriesen sei dein himmlischer Name, heißt es da, verteufelt und gekreuzigt im menschlichen Rahmen. Das ist auf jeden Fall eine spirituelle Terminologie. Und dass die Liebe kreuzigt, das ist ja schon wieder ein großes Erden von diesem ganzen Kreuzesgeschehen, was Theologen so gerne in den Himmel heben und in göttliche Sphären. Aber Leonard Cohen sagte auch einmal, die Menschheit steht unter dem Kreuz. Und im Mittelpunkt unserer Kultur hängt ein leidender Gekreuzigter. Das muss man sich mal überlegen, was für eine Weite der hat, wie der die Welt auch deutet, der Leonard Cohen. Und deswegen würde auch sagen, ähnlich übrigens wie der Dichter Khalil Gibran, der sagte auch, die Liebe kreuzigt dich. Bisweilen. Also das sind alles mystische, spirituelle Bilder in einer langen Tradition, die er hier auf seine ganz eigene Weise verarbeitet. Trotzdem kann man das auch ganz anders auffassen und das ist tolle Wirkung der Poesie, dass sie mal das und mal dies hervorruft. So.
Ja. Aber zum Thema Mystik, ne? Ich weiß nicht, habt ihr Leonard Cohen mal live gesehen?
Ja.
Ich nämlich auch.
Ah.
Wann hast du ihn gesehen? Oder wo?
In Berlin, in der Waldbühne. Das war, glaube ich, 2012. 11, 12.
Ich habe ihn 2010 in Wiesbaden gesehen. Dieser Abend war ein mystischer Abend. Also ich, das ist sozusagen...
Das hast du mal erzählt. Wann hast du das denn schon mal erzählt?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei Hossertalk oder so, keine Ahnung.
Kann sein.
Auf jeden Fall, ich meine, da steht dieser alte Mann. Ne? Ich bin da damals hingegangen, ich kannte noch gar nicht so viele Songs von ihm oder so gut. Ne? Ich kannte schon einiges und so. Aber mir war klar, irgendwie ist es wahrscheinlich die allerletzte Chance, diesen Mann mal live zu sehen, so. Also habe ich gesagt, gleich, da muss ich hin, so. Und ich kann das gar nicht genau beschreiben, weil die Art, wie er die Songs mit der Band und auch gerade mit seinen Backing-Sängerinnen intoniert, dabei entsteht so eine Klangwelt. Und das geht eben tatsächlich über die Texte hinaus. Die Texte befördern das, oder manchmal ist es auch mehr der Text als die Melodie, aber dieses Gesamte im Zusammenhang da mit seiner tiefen Stimme, also ich war da, ich habe echt gedacht, was ist denn, was passiert hier denn? Das war wie eine mystische Erfahrung. Also ist vielleicht ein kleines bisschen zu hoch. Also ich habe nicht den Himmel offen gesehen, aber es war also das hat mich entführt an einen anderen Ort. Und das war wahnsinnig gut. Und ich habe dann irgendwann einen Tourfilm von ihm gesehen. Ich glaube, der heißt Bird on a Wire, ne? Ja. Wie der Song auch. Wunderschöner.
Oh, den habe ich auch gesehen.
Wunderschöner, ja, Film über so eine Tour von ihm in den 70ern, glaube ich. So, ne? Und da tritt er ja mit einer ganz kleinen Band auf. Ne? Als ich ihn live gesehen habe, es war eine Riesenband, wirklich tolle Musiker, alles Mögliche so. Aber das war eine kleine Band, irgendwie sehr, sehr folkig. Und er stand da, glaube ich, mit zwei Frauen um ein Mikrofon herum und sie sangen. Und da war dasselbe. Also in der Art, wie sie miteinander diese Texte zelebriert haben, möchte ich sagen, steht der Himmel offen plötzlich. Und das hat auch, glaube ich, nicht nur was mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun, sondern was ich dann so gehört und gelesen habe, wurde ihm das durchaus auch immer wieder bescheinigt, dass er eine Art moderner Mystiker ist, sozusagen, der die Leute mit dem, was er da tut, an einen anderen Ort führt. Und dann nur noch das Letzte, weil das so schön war. An einem Abend hat das nicht so funktioniert. Und dann kam er irgendwie in die Garderobe und war und redet so mit seinen Leuten. Und du merkst, er ist so halb neben sich, ein bisschen neben der Spur und sagt dann so, also, was war denn da heute los? Also ähnlich wie in charismatischen Gottesdiensten früher, Gofi, wenn man sich fragt, also heute war die Kraft Gottes aber nicht so da. Was lief denn falsch? So ähnlich war das damals. Ja. Der war neben sich, weil er irgendwie, und dann irgendwie, wir haben das nicht, wir haben den Leuten nicht den Zugang verschafft. Irgendwie sowas, das ist meine Erinnerung jetzt, ne? Aber also dieser Wunsch, nicht nur einen Text zu geben, einen Song zu geben, sondern mit den Menschen auf eine Reise zu gehen in seiner Kunst, sie an einen anderen Ort zu führen. Also das finde ich wirklich bei Leonard Cohen so ausgeprägt wie bei ganz wenigen. Also das, ihr merkt ja, ne, wenn ich davon rede, das begeistert mich so. Ja.
Weißt du, bei wem mir das auch ähnlich gegangen ist, aber auf eine ganz andere Weise, aber auch mystisch-spirituell. Wart ihr mal bei Bruce Springsteen im Konzert?
Nee.
Irre. Ein riesiger Gottesdienst eigentlich. Ja. Was der für Zwischenansagen macht und wie der seine Songs, seine kleinen Geschichten aus dem Leben der einfachen Amerikaner mit Gott verbindet und auch gospelig auf der Bühne, ist ähnlich. Da ist ganz anders drauf, natürlich, wissen wir alle. Aber da hat sich bei mir jedenfalls subjektiv Ähnliches eingestellt.
Ja,
ach, schau. Ja, du bist doch Theologe, Uwe. Willst du das als eine Form von Mystik bezeichnen? Oder was ist das für ein Phänomen, was sich da einstellt?
Ich meine, ganz grob gesagt, es heißt Mystik, du suchst Gott nicht irgendwo anders, in Systemen oder im Himmel oder in der Kirche, sondern du findest ihn in dir. Der Funken Gottes ist in dir. Und wenn du, also jetzt ganz runtergebrochen. Und das heißt, das ist eine große Unabhängigkeit von der Kirche, von allen, die da sagen, aber Gott ist so und so, du musst so glauben. Also das ist ein sehr individueller, befreiender Akt, wenn man Gott so kennenlernt. Heißt aber auch, dass man sich tatsächlich selbst mit sich selbst auch beschäftigt und diese göttlichen Funken wirklich gewissenhaft in sich irgendwie sucht. Das ist also nicht leicht, mystisch zu leben. Und dieser Song Anthem von Leonard Cohen, das ist ja einer seiner mystischsten, wenn man das so sagen kann. Also,
there is a Sehr Kraken, schön, dass du den ansprichst.
There is a crack in everything, that's how the light gets in. Also in allem, auch in den tiefsten Finsternissen, da ist irgendwo ein Riss, durch den das Licht eintritt. Jetzt würde ich als Christ natürlich sagen, der redet von Gott, muss man aber gar nicht. Das spricht schon für sich. Also das Licht erhellt die Finsternis. Das klingt völlig banal, wie von einer Kunstpostkarte aus einem frommen Buchladen, aber da ist ja was dran. Und wenn man diese Ernsthaftigkeit, mit Ernsthaftigkeit da dran geht und weiß, dass dieser Funken auch in einem selber lebt, dann macht man das auch völlig von Religion unabhängig, empfindet man das als wohltuend, himmlisch, göttlich, wie immer man das nennt. So.
Du hast in deinem Buch geschrieben, dass das ein Gedanke aus der Kabbala ist, glaube ich, ne? Aus der jüdischen Mystik. Aber es fällt einem natürlich auch gleich das Zitat vom Apostel Paulus ein. Ne? Die Herrlichkeit Gottes ist gegeben in irdende Gefäße oder irgendwie sowas. Und der Gedanke drängt sich auf, wenn das Gefäß Risse bekommt, leuchtet das, was da in einem ist, nur noch umso heller hervor. Aber das ist ein ähnlicher Gedanke eigentlich, ne? Oder?
Ja.
Nur dass bei Cohen sich das so schön mit dem total Irdischen mischt. Also eben auch mit den Dingen, die man so profan findet. Also Sexualität, Genuss, das Leben. Aber eben dann, die Brüche sind dann ja auch der Schmerz des Lebens, die Enttäuschung des Lebens und so. Bei ihnen nimmt irgendwie alles so eine spirituelle Note an. Ja. Also, oder das ist eigentlich nicht voneinander zu trennen. So müsste man es vielleicht eher sagen, oder? Das ist ja irgendwie vielleicht möglicherweise das, was man an ihm als sowas Mystisches empfindet oder versteht.
Ja, und er hat eben sein Leben zelebriert, dass er diese Brüche und Risse sich selbst immer wieder zugefügt hat. Also mit enttäuschten Beziehungen, mit Drogenerfahrungen, mit tiefen Depressionen, die er durchschritten hat. Und wenn man das weiterdenkt, dass durch jeden Riss das Licht reintritt, dann heißt es aber auch, du siehst das Licht nur, wenn da irgendwo ein Riss ist. Und ich glaube, das ist seine Lebenserfahrung, die er dann am Ende nach dieser Zeit im Zen-Kloster erkannt hat und mit der er dann Frieden geschlossen hat. Also ohne diese Lebensbrüche würde ich gar nicht dieses Licht als Licht empfinden.
Ich finde auch diese, also das ist ja ein Thema, das zieht sich wirklich durch ganz viele seiner Songs, dieses Gebrochene und auch Ehrliche und Scheiternde, sich mit dem Leben, am Leben abreiben, vom Leben aufgerieben zu werden, von der Liebe aufgerieben zu werden. Also das ist, ne, ich finde, das ist übrigens einer meiner Lieblingszeilen, die du zitiert hast. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Boah, Mann, Gott, hat mir diese Zeile schon Mut gemacht. Also sag ich mal so ganz platt, dass es, in meinem Leben sind haufenweise Risse. Dadurch kommt das Licht hinein.
Ja.
Oh, das ist, also ich, als ich das, auch so ein Ding, als ich das zum ersten Mal gehört habe, sind mir die Tränen in die Augen gestiegen, weil ich dachte, ja, an diese Art von Leben glaube ich, dass in den Rissen, die wir erleben, eben nicht im Erfolg, nicht im ich habe alles super gemacht, alles läuft spitze, hier, mein Haus, mein Ding, ich kann alles vorzeigen, sondern das ist ja Illusion. Jeder Mensch hat Risse, Brüche, Dinge klappen nicht, man schämt sich, alles Mögliche. Und die Vorstellung, dass aber auch diese Risse nötig sind, damit ein gewisses Licht zu dir kommt.
Eben, ja.
Weil du es anders gar nicht aufnehmen kannst.
Ja.
Als perfektes Gefäß kannst du kein Licht aufnehmen.
Genau.
Kann ich da trotzdem nochmal eine kritische, also das will ich überhaupt nicht wegnehmen, was du mir gerade gesagt hast. Überhaupt nicht. Das finde ich auch sehr tröstlich und gut. Aber Uwe, du hast gerade eben kurz gesagt.
Du weißt ja, alles, was vorm Aber gesagt wird, ist gelogen.
Ich möchte nur einen neuen Gedanken ins Spiel bringen, weil Uwe hat gerade gesagt, diese Risse hat sich Cohen stellenweise auch selbst zugezogen, sozusagen. Ja. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das bei dir gelesen habe oder in meinen Recherchen dann für unser Gespräch. An dieser Stelle wurde von irgendjemandem noch gesagt, so wie viele Dichter und Künstler das gemacht haben, Drogen, Eskapaden, Abstürze und sowas, fügt sich der Künstler dann stellenweise oder die Künstlerin auch stellenweise auch selber zu, weil das einfach zum Schaffen der Kunst notwendig ist, ne? Man kann sich aber ja auch mal versuchen vorzustellen, was das für die Angehörigen bedeutet, Kunstschaffende Leute. Und das ist ja nun mal, da darf man vielleicht auch nicht zu schnell heroisieren. Ne?
Ja,
denn
stimmt.
Das, was Leonard Cohen so an Beziehungsruinen in seinem Leben hinter sich gelassen hat, ist ja nun auch schon wirklich sehr beträchtlich.
Ja.
Also diese Art zu leben kostet und nicht zuletzt die Leute, die diesen Menschen dann lieben, der diese Kunst produziert. Das ist, gehört ja irgendwie auch zu der Geschichte dazu.
Ja, das stimmt. Ich habe neulich gerade was ganz Ergreifendes gelesen von seinem Sohn Adam. Also er hat zwei Kinder, Adam und Lorca. Die Ehe ist dann in die Brüche gegangen mit Suzanne Elrod, hieß die Frau. Und der Adam, der schreibt, er kann sich erinnern, als er klein war, da lebte er mit seiner Schwester und seiner Mutter in Südfrankreich. Und Lennart, aus Sehnsucht nach seinem Sohn, der Lennart durfte aber da nicht rein, zu der Frau in ihr neues Zuhause. Und er hat sich für mehrere Wochen mit dem Campingmobil vor die Einfahrt zu diesem Anwesen gestellt. Und der Sohn ist dann immer zum Campingmobil gegangen. Also das ist auch ein Preis davon. Da kann man, weiß ich nicht mehr drüber, aber man kann da fantasieren, dass, ja, wie du sagst, dass er da auch einige Leute sehr, sehr enttäuscht hat.
Ja. Ja, ich meine, das ist offensichtlich. Also ich meine, das ist schon in deinen kurzen biografischen Abrissen offensichtlich, wie gesagt, dass man da eine 800-seitige Biografie drüber schreiben könnte, sozusagen, was es da noch an Geschichten gibt, sozusagen. Und ich würde dazu sagen, ja, das ist genau so, wie du sagst, Goofy, weil es eben tatsächlich echte Risse sind. Also das ist ja, ne, der Künstler, der mit Drogen experimentiert, um jetzt irgendwie tiefer das Göttliche zu erfahren, also ne, kann man ja auch machen, ja. Das sind keine Risse. Echte Risse, echte Brüche sind eben Dinge, wo es echt schief gegangen ist. Und das liegt dann eben ja zum Teil an deiner Genialität, an deiner, dass du so ein toller Poet bist, um den alle Frauen drumherum tanzen. Und ich finde das Spannende bei ihm, ohne ihn jetzt zu sehr zu heroisieren, ja, ihr merkt, ich bin Fanboy, also sorry, also ohne es zu sehr zu heroisieren, aber in seiner Kunst stellt er sich dem zumindest. Also er lächelt das nicht weg, er tut nicht so, sondern er schaut dem ins Gesicht. Er schaut sich selber ins Gesicht und sagt, vieles ist nicht gut. So, und das, finde ich, ist so die Qualität. Also wenn er von Rissen spricht, durch die das Licht in dich kommt, dann ist eben nicht nur gemeint, keine Ahnung, ich hatte einen Verkehrsunfall und lag 10 Wochen im Krankenhaus. Nee, sondern damit ist gemeint, ich habe mir und anderen Risse zugefügt. Ich bin Teil des Bruchs. Mir ist der Bruch nicht widerfahren, sondern ja, natürlich, ich bin Mitverursacher der Brüche. So, aber wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, da ist eine Ernsthaftigkeit und eine Ehrlichkeit da. Also er kann nicht anders anscheinend an vielen Stellen, aber immerhin traut er sich, in den Spiegel zu gucken.
Das ist, glaube ich, auch, Goofy, ein Teil der Faszination von dieser Geschichte mit Marian, die er dann kurz vor dem Tod nochmal kontaktiert. Der hat die natürlich bodenlos enttäuscht. Die saß auf Hydra, dachte, er kommt immer wieder aus Kanada und New York zurückgeflogen. Der hatte aber mit Janis Joplin und wem noch immer mit rumgemacht. Sie ist sogar nach New York und musste diese Frauen ertragen, mit denen er da zusammen war, und ist dann zurück nach Hydra. Also ganz, ganz übel. Ja. Sie ist dann nach Norwegen, hat dann ein bürgerliches Leben begonnen. Und das ist das besonders Rührende, dass diese innere Nähe, die die beiden auf Hydra und während dieser Jahre gespürt haben, dass die durchgetragen hat und dass die am Ende immer noch in einer großen Sehnsucht und Verbundenheit sich geäußert hat. Aber die arme Marian, meine Güte.
Ja.
Ja. Da ist einer, der bietet die starke Schulter und singt schön und schreibt wie ein Berserker und genießt dich als Muse. Und dann ist er fertig mit seinem Buch, geht 10 Tage in die Klinik und zischt ab nach New York und lässt sie da auf Hydra sitzen. Ist nicht schön.
Ja. Nee. Ja. Ich meine, wir arbeiten alle drei kreativ, und es ist es ist uns allen bekannt, wie sehr das Familienleben da auch immer wieder dazwischen grätscht, so der ganz normale Alltag, ne? Von dem man sich in diesen kreativen Phasen dann gerne abgrenzen möchte, weil man sagt, jetzt nerv mich nicht mit deinem Schulproblem oder was immer du gerade hast, ich muss hier was schreiben oder ich dichte gerade ein Lied, das ist wichtig, geh mal weg. So. Also das ist irgendwie ein Impuls und es ist eine große Spannung in der kreativen Arbeit, sozusagen das banale Alltagsleben doch irgendwie zu integrieren oder die künstlerische Arbeit nicht zu hoch zu gewichten, als dass man da nicht immer versucht, andere Leute da rauszuschieben. Ja. So, das ist deshalb ist das mir auch irgendwie nahe, wenn ich diese Geschichten lese, wie er sein Leben gelebt hat und so. Ich kann das nachvollziehen, dass jemand abhaut, weil er sagt, ich krieg diesen scheiß Roman nicht fertig, wenn ich hier bleibe oder so. Ne? Oder ich kann das nicht durchhalten, den Trip, den ich gerade fahre, wenn ich nicht ein bisschen mich dabei auch abschieße oder so. Ich finde das im Prinzip naheliegend. Es ist nur so eben erschreckend, was mit den Leuten passiert, die einen eigentlich lieb haben und begleiten wollen auf diesem Weg. So, das ist finde ich halt auch nicht nur im Zusammenhang mit Leonard Cohen so, sondern grundsätzlich im Zusammenhang mit Kunstproduktion ist das eine Riesenspannung. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Mr. Turner gesehen habt über den Maler, William Turner von Mike Leigh. Mike Leigh ist ja eigentlich so ein sehr sozialkritischer linker englischer Regisseur, der die Geschichte erzählt von Mr. Turner, diesem Genie, diesem fantastischen Typen, der diese strahlenden, explodierenden Bilder malt. Und Mike Leigh hat ihm eine Gestalt an die Seite gedichtet, die es wohl gar nicht gegeben hat. Das war nämlich in dem Film seine Haushälterin und seine Cousine, die dann auch noch gekennzeichnet ist durch eine ganz starke Hautkrankheit. Also im Laufe des Films wird die Haut am Gesicht, am Hals, an den Armen immer schlimmer, so Ausschläge und so weiter. Und Turner lässt sich von ihr die Pantoffeln bringen, den Cognac an die Staffelei bringen. Wenn ihnen die Lust überfällt, fickt er sie kurz im Stehen am Bücherregal und dann macht sie wieder sein Bett und kocht ihm das Essen. Im Lauf der Geschichte ist es dann so, dass er eine Frau auf seinen Malerreisen kennenlernt, die sehr nett ist, eine Witwe, in die verliebt er sich, beginnt mit ihr ein neues Leben und vergisst seine Cousine, sein Hausmädchen, vollkommen. Stirbt im Haus der anderen Frau, mit der er dann liiert ist, und seine Haushälterin sitzt immer noch, mittlerweile total krank und von Pusteln übersät, in seinem Haus und wartet darauf, dass er endlich wieder zurückkommt. Bis sie dann irgendwann von jemandem erfährt, du, der ist gestorben, den gibt's nicht mehr. So, ne? Diese Person hat's nicht gegeben. Aber ich glaube, was Mike Leigh zeigen will, ist, Kunst kostet grundsätzlich. Und die Frage ist, wen lässt du es kosten? Das ist für mich so das Symbol. Diese Frage als Symbol. Wen lässt du dein Kunstschaffen was kosten? Und das ist halt schon irgendwie auch eine ethische Frage so im ganzen Kunstprozess. Klar, du kannst natürlich lauter Ruinen hinterlassen und dann Lieder drüber schreiben. Das geht natürlich auch, ne?
Hast vollkommen recht. Also die Frage, was für ein Selbstverständnis hat man? Und ich meine, viele Künstler haben was Egomanisches. Was Narzisstisches oder Genie und Wahnsinn eng beieinander und so. Ja, das lässt sich manche Kunst lässt sich nicht bürgerlich schaffen, sondern da musst du auf dem Drahtseil tanzen. So. Das ist wohl so. Und deswegen kann auch nicht jeder. Also ich meine, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Künstler ist unterschiedlich und der eine kann das, was der andere nicht kann. Jetzt, ich sag mal, im Rock'n'Roll, jemand wie Bono von U2 ist wirklich verheiratet seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das klingt zumindest von außen her nach einer bürgerlichen Ehe, so. Und trotzdem.
Aber man kennt wahrscheinlich viele Details.
Wahrscheinlich nicht, kennt man viele Details nicht, weiß ich nicht, ist auch nicht so wichtig. Ich will nur sagen, da ist eine starke Kontinuität. Also es ist nicht das typische Klischee von eben der Rock'n'Roll Hero, der das, was du gerade skizziert hast, eine Ruine nach der anderen hinterlässt, die er dann besingt. so, mhm. sondern da kommt die Kreativität und das Genie und die, das kommt woanders her. Also es muss diesen Weg nicht gehen, will ich damit sagen. Mhm. Aber das kriegen halt manche Leute nicht hin, sondern die sind sozusagen so von ihrer Kunst oder auch von sich selbst vielleicht besessen oder unfähig, davon zu lassen, dass sie sozusagen das andere einen ganz hohen Preis dafür bezahlen. Also.
Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr Cobains Erben finanziell möglich macht. Euer Beitrag hilft uns dabei, alle 2 Wochen eine neue Folge herauszubringen. Vielleicht hast du ja auch schon darüber nachgedacht, einen regelmäßigen Beitrag zu leisten. Es ist eigentlich ganz einfach. Geh zu steadyhq.com/Gofi Müller. Die Adresse findest du auch nochmal auf unserer Webseite cobainserben.de. Geh dahin und werde Teil der Community für 2,50 Euro oder 5 Euro oder sogar 10 Euro im Monat. Als Dankeschön erhältst du die Möglichkeit, dich einmal im Monat mit mir, Gofi, und mit anderen online zu treffen, um über die Kunst und das Leben zu reden oder auch eigene Werke vorzustellen. Wir würden uns freuen, wenn du dich der Community anschließt. Warum ist Cohen für uns immer noch ein relevanter Künstler? Der wird ja wahrscheinlich nicht verschwinden. Seine Lieder werden uns begleiten, Uwe, oder? Was macht ihn so zeitlos?
Na, er ist sowas wie so eine Projektionsfläche, ne, auf die man seine eigenen Lebenseinsichten, Lebensbrüche so schmeißen kann und da ähnlich wie aus der Bibel ein paar Zeilen raussuchen kann. Jeder findet ein paar Zeilen, die genau auf ihn zutreffen. Und das macht es so faszinierend. Und das ist einer der Menschen, die sich auch nicht gescheut haben, von sich in der Öffentlichkeit zu erzählen. Also ich mache gerade mein 2. Büchlein über Bob Dylan. Der hat ja versucht, die Öffentlichkeit weitestgehend rauszuhalten. Der hat so ein paar große Interviews gegeben und sonst hat er irgendwann mal gesagt, nichts mehr soll nach außen dringen. Und dann hat er natürlich die Paparazzis da und die Müllsuchfans an der Backe gehabt. Aber der hat sich versucht abzuschirmen. Leonard Cohen ist das nicht so gelungen. Also da kann man natürlich nachdenken, ob er sich damit Gutes getan hat. Auf jeden Fall hat er unser eins, finde ich, etwas Gutes getan, weil wir diesen Menschen irgendwie besser kennenlernen. Und das ist, wenn man auch nicht sagen will, ein Idol oder den auf ein Denkmal setzen will, nichts liegt mir ferner, aber das ist ein Leben, das am Ende irgendwie so geschlossen oder sogar gelungen rüberkommt. Auch angesichts der Tatsache, dass er wahrscheinlich viele hinterlassen hat, die da gar nicht mehr gut auf ihn zu sprechen waren. Aber dieses Leben und mein Thema ist ja die Spiritualität, diese spirituelle Suche, wie kann ich mein Leben verstehen? Was hat es mit mir? Was hat es mit Gott auf sich? Wie kriege ich das alles überein? Wie kann ich so leben, dass ich vor meinem Gewissen bestehen kann? Dafür ist er einfach ein super Beispiel. Also wenn man sich mit dem Leben befassen will und wie man durch diese auch geschichtsträchtige Zeit von den 50er Jahren bis heute, wenn man die auch irgendwie verstehen will, die spiegeln sich natürlich auch in Leonard Cohens Vita, dann lohnt es sich, sich mit Cohen zu beschäftigen.
Wie würdest du einschätzen, ich habe in den letzten Tagen sehr intensiv mich mit seinem letzten Album beschäftigt, ne? Das ist ja wie ein Vermächtnis quasi.
You Want It Darker, meinst du?
Ja, You Want It Darker. Das ist ja quasi, der ist ja, weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen nach Erscheinen gestorben. Und ich finde aber auch das ganze Ding ist so intensiv. Also es klingt für mich wie ein Testament. Weiß ich, ne, wir haben jetzt schon über Treaty gesprochen und über den Wunsch, ein Abkommen zwischen, in meiner Deutung, Gottes Liebe und seiner Liebe zu schließen. So, damit endet er die Platte übrigens auch. Also es, am Ende gibt es ja sozusagen den Song nochmal in einem klassischen Quartett oder so, also die den Song quasi instrumental spielen.
Mit Streichern,
spielt.
Ne?
Ja, Streichern,
genau. Das geht auch rein, ja.
Oh, das ist wundervoll. Also deswegen, also der Song ist schon, ich glaube, das ist für ihn eine sehr wichtige Sache. Und die letzten Worte, also er singt dann am Schluss nochmal einen Refrain quasi, ganz am Schluss, den er ein bisschen umtextet und da sagt er, I wish there was a treaty we could sign. It's over now, the water and the wine. Ne, wir hatten ja vorhin, wo er sagt, ich habe dich gesehen, wie du Wasser zu Wein verwandelt hast und wie du dann Wein zu Wasser verwandelt hast.
Genau.
Und jetzt, it's over now, the water and the wine. We were broken, but... we were broken then, but now we are borderline. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
Genau.
Also, das ist, also, sorry, am Ende nochmal die große Verzweiflung. Aber, und er endet mit diesem Streicher Satz, was Klassisches hat. Also er hätte das auch rein instrumental lassen können. So, aber dann kommen noch mal diese Worte. We were broken then, but now we are borderline. Also wir sind an der Grenze. Ne? Das ist ja auch das. Er weiß ja, es geht zu Ende. Und ich weiß auch nicht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da sind mir die Tränen in die Augen gestiegen und ich dachte, meine Güte, ich höre ein Testament.
Ja.
Ich höre das Testament von einem Mann, der unzählige Platten und Songs gemacht hat und das sind die Worte, die er an das Ende seiner letzten Platte stellt.
Ja.
Weiß auch nicht, also mich hat das einfach, mich berührt das. Ja, und mich berührt das sozusagen, dass er seine Verzweiflung, sage ich jetzt mal, so empfinde ich das, aber keine depressive Verzweiflung, sondern schon eine abgeklärte Verzweiflung, irgendwie dem Zuhörer zugänglich macht. Mhm. Also der schenkt uns das am Ende seines Lebens. Mhm. So habe ich das empfunden. Da kommt jetzt keine Frage bei raus, sondern...
Nee, muss er nicht. Na, die Pointe kommt ja noch, weil du sagst, das war sein letztes Album, das war es aber ja gar nicht, weil vor seinem Tod hatte er ja noch andere Songtexte, man kann eher sagen eingesprochen als eingesungen, die sein Sohn dann mit den Musikern, mit denen Leonard Cohen immer zusammengearbeitet hat, neu produziert hat, Thanks for the Dance. Ich glaube, das ist sein echtes Vermächtnis, obwohl er nicht mehr die fertigen Songs gehört hat, die Stimme noch tiefer und das ist so ein Dank, Thanks for the Dance und da ist ein Song drauf, Hummingbird heißt der Kolibri, und auch irgendwie ganz mystisch, sagt er, hör nicht auf mich, hör auf den Kolibri. Der Kolibri ist so ein mystisches Bild auch für Ewigkeit. Ja. Also das ist vielleicht sein echtes Vermächtnis oder noch einer draufgesetzt. So.
Kann man die ganz normal kaufen, die Platte? Ja. Ist es ein ganz normal erschienenes Album? Ja,
Thanks for the Dance ist ein Jahr nach seinem Tod erschienen.
Ah, okay.
Wow. Okay, das muss ich jetzt doch nochmal hören. ihr habt mich ja schon irgendwie gekriegt, muss ich auch sagen. Ja. Ich bin ja mehr so der Außerirdische hier oder der vom nicht vom Planeten Cohen, sondern aber doch irgendwie muss ich echt sagen, auch dein Buch, Uwe, ich habe das wirklich gerne gelesen.
Schön.
Auch als Nicht-Fan, da sage ich jetzt auch mal allen, die jetzt zuhören und sagen, ja, Cohen sagt mir eigentlich gar nichts. Ich habe das Buch wirklich gerne gelesen. Es ist eine wirklich sehr packende, ein sehr packender Reisebericht irgendwie. So habe ich das,
Ja, das ist ein gutes Bild für das Buch. Mhm. Ja, ist ein Reisebericht. Schön. Sehr gut.
Sehr das cool. Freut mich.
Uwe, du musst wahrscheinlich jetzt auch bald mal aufhören. Bist du zeitlich noch vollkommen okay?
Ja, alles gut.
Okay, gut. Okay. Du besetzt nicht gerade die Küche und irgendwelche Leute bei dir im Haus wollen gerade sich was zu essen
machen. Nee, ich sitze auf Toilette und die anderen müssen warten.
Gut. Ja, weißt du, Jay, hast du noch eine, musst du noch was loswerden?
Muss ich noch was loswerden?
Ich meine, dein kleines Herz war sehr voll, als wir angefangen haben mit diesem Gespräch.
Ja, es ist jetzt schon auch eine Menge draußen. Das ist schon auch ganz schön.
Ja.
Uwe, mir tut es ein bisschen leid. Du guckst uns hier so beim Reden zu, habe ich das Gefühl. So ist das wahrscheinlich, wenn man mit Goofy und Jay spricht.
Wir laden uns immer Fachleute ein, damit wir dann reden können. Genau. Weißt du, so machen wir
ja, das ist aber doch bekannt. Das wusste ich ja.
Ja. Nee, ich hoffe, wie gesagt, es ist bei mir nur tatsächlich so, ne, dass mir bedeuten so viele Texte von dem und die Art, wie er die auch dann so hinrotzt und so, das bedeutet mir einfach so viel, deswegen, das musste jetzt irgendwie raus. Und es gäbe bestimmt noch eine ganze Menge, über das ich irgendwie sprechen könnte.
Ja, wir können ja eine zweite Folge auch noch machen.
Ja. Eine Frage hätte ich noch an dich, Uwe, weil mir das aufgefallen ist, wir hatten es ja vorhin von Halleluja und du hast du hast sehr drauf abgehoben, ne, auf das einerseits Spirituelle und dann eben vor allen Dingen auch auf das auf die menschliche Liebe, in der, wie heißt es so schön, I remember when I moved in you and you. The holy dove was moving too. Also als wir miteinander schliefen, wie eine Epiphanie, der Heilige Geist bewegt sich. Ich meine, das ist ja auch sozusagen eigentlich einer der schönsten Ausdrücke, die man für eine tiefe sexuelle Vereinigung finden kann, dass das was Göttliches hat, ne? Also du hast sehr, sehr intensiv davon gesprochen, auch dass das legitim ist und so. Was mich gewundert hat, ist, dass du sozusagen auf die Grundfrage des Liedes gar nicht abgehoben bist.
Was ist denn die Grundfrage?
Ja, für mich ist es halt, dass er versucht, ein Kunstwerk zu schaffen, ne? Und daran scheitert. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Ich suche nach diesem Akkord, der Gott berührbar macht. Ja. Also quasi, ich suche nach dem Ausdruck der großen Kunst, würde ich mal sagen. Und dann kommen natürlich die zwischenmenschlichen Bilder und Geschichten. Aber dann kommt ja eben auch dieses
You don't really care about music, do you? Also Gott schert sich gar nicht drum, meinst du das?
Nee, da glaube ich ja übrigens nicht, dass Gott damit gemeint ist, sondern der Hörer. Also er sucht nach dem perfekten Akkord, aber euch interessiert Musik eigentlich gar nicht, oder? So habe ich es immer gehört. Aber ich meine eigentlich die letzte Strophe. I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all was wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but Hallelujah. Und davor ging es ja um das Gebrochene und um das Heilige. Hallelujah. Also dieser Wunsch, in der Kunst, in dem, was man tut, etwas Göttliches, etwas Großartiges zu kreieren, zu fassen zu kriegen, zugänglich zu machen. Und dann irgendwie zu sagen, ja, am langen Ende stehe ich vor Gott oder vor dem, der das Heilige, das Große, das Echte repräsentiert. Ja, aber ich habe halt nichts als Halleluja.
Ja, stehst du dann nackt da.
Stehst du nackt da? Also dieser für mich symbolisiert dieser Song eben auch die Suche eines Künstlers nach dem perfekten Werk. Und auch daran scheitert er und scheitert halt ziemlich großartig, weil er dabei natürlich irgendwie einen Wahnsinnssong hinterlässt.
Genau, das ist halt auch noch eine Pointe. Er scheitert gar nicht, sondern hat damit einen Welthit produziert.
Genau. Ja. Also das, da wollte ich nur fragen, diese Pointe, auf die bist du gar nicht eingegangen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch nicht so gesehen oder so, aber das, da habe ich immer gedacht, hier geht's doch auch noch um Kunst.
Ja, hast du völlig recht.
Ja, das wollte ich hören. Alles klar, jetzt kommen wir auf.
Okay.
So.
Ja. Tja, Freundinnen.
War schön, Uwe.
Ganz meinerseits.
War schön. War ein Ritt, ja. Aber war schön. Ja.
Es freut mich, dass euch das Buch gefallen hat.
Ja.
Das gibt es übrigens, jetzt kommt noch eine kurze Werbung, auch demnächst als Hör-CD. Ich habe es ganz cool. Vorgelesen im Studio. Wird auch im Verlag Neue Stadt erscheinen. Wer da im Auto mal Langeweile hat, keine Nachrichten hören will, gerne auch Cohen hören.
Und wann kann man mit deinem Dylan-Buch rechnen?
Ja, der große Meister, der wird ja am 24. Mai, 80 Jahre, man fasst es nicht. Und dann muss das im Handel sein, Bob Dylan. Auch seine spirituelle Suche, das
also heißt es kommt
Forever
jetzt bald.
Young. Genau, ja. Im April erscheint es, Forever Young, Bob cool. Dylan. Wie Bob Dylan Gott suchte, Eigensinn lebte und den Frieden besang, so heißt das.
Ja, cool. Und sind bei dem Cohen-Hörbuch auch dann die Songs angespielt oder so, dass man die, oder nee, ist es wirklich
ist ja
nur der reine Text?
Das ist ja bei euch eine GEMA-Frage immer, da haben wir dann verzichtet, genau, nur gelesen.
Ja, das kostet dann, ne?
Ja, genau.
Ich habe übrigens eine schöne Anekdote gelesen von Cohen und Dylan. Die beiden haben sich mal getroffen. Du sagtest ja, die hätten sich vier Mal oder so kurz getroffen. Bei dem einen Mal sollen sie sich übers Texte schreiben unterhalten haben. Dylan soll Cohen gefragt haben, ja, und wie lange hast du an dem Text von Halleluja geschrieben, war es, glaube ich. Und es waren 7 Jahre, das hat sich Cohen aber nicht getraut zu sagen und hat deshalb gesagt, na, ein paar Jahre. Und wie lange schreibst du so? Und Dylan soll gesagt haben, ja, für einen Text so 14 Minuten. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich habe die nicht.
Stimmt. Blowing in the Wind hat er in 10 Minuten in irgendeinem Café in Greenwich Village geschrieben. Also, ja. Der hat das hingerotzt. Das
ist irre, ne?
Und deswegen hat Leonard Cohen ja auch gesagt, als er von der Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan hörte, wir versuchen hier zu dichten und der Sand ab. Also sinngemäß. Das war schon eine Konkurrenz.
Ich würde mal sagen, dann mache ich jetzt hier die Abschlussmoderation.
Okay?
Okay.
Vielen Dank, Uwe, dass du bei uns gewesen bist. Das war wirklich sehr, sehr schön.
War mir Freude und Ehre.
Vielen Dank, liebe HörerInnen, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Genau. Wir wissen nicht, mit welchem Thema. Das weiß der liebe Gott. Und Leonard Cohen, der es mittlerweile, jetzt mittlerweile auch schon weiß. Ich weiß nicht, wie man da so eingeweiht wird als...
Als Himmelsbürger. Ja. Aber Uwe, wie findet man dich, wenn man mehr von dir wissen will, was du sonst so machst? Oder hast du eine Website oder so?
Genau, bjornstein.de, der Nachname.de. Da finden sich alle Termine. Ich fahre ja auch rum mit Live-Musik, mit anderen Musikern auch manchmal und Vortrag, also Cohen-Abende, Dylan-Abende, könnt ihr da buchen.
Okay, Jay, kriegen wir jetzt unser Ritual unfallfrei hin? Ich weiß nicht genau.
Ich denke schon. Also wir haben uns ja jetzt endlich mal drauf geeinigt, wie das klingen soll. Also.
Okay, also Jay, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute. Und euch einen schönen Tag und eine tolle Woche. Und Uwe, dir alles Gute.
Ciao, ihr beiden. Tschüss. Ciao. Danke.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.